Auslegungssache. Der CT-Datenschutz-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur Auslegungssache, dem CT-Datenschutz-Podcast aus Hannover. Zu meiner Linken sitzt wie immer Jörg Heidrich. Jörg, wer bist du?
Hallo, ich bin Jörg Heidrich. Ich mache das immer gerne. Und ich bin Justiziar und Datenschutzbeauftragter in Hannover bei Heise Medien und daneben auch noch als Rechtsanwalt im Bereich Datenschutz tätig.
Und wir sind heute bereits in Episode 9. Wer hätte das gedacht, dass wir so lange durchhalten? Ich hätte es gedacht, du auch.
Ja, doch schon. Ja.
Ich muss dich vorwarnen. Das ist in Podcaster-Szene üblich, dass man bei Episode 100 vielleicht auch mal eine Live-Folge einlegt, dass man vielleicht mal Leute hierher einlädt ins Studio oder so. Kannst du dich schon mal seelisch darauf vorbereiten?
Auf Episode 100, ja.
Also wie lange ist es auch nicht mehr hin?
Kannst du ein bisschen rechnen.
Kannst ein bisschen rechnen zu Folgenende, dann sagst du uns, wie lange es noch ist.
Okay.
Gut, wir haben heute wie immer einen Schwerpunkt. Und zwar soll es heute gehen um die Arbeit in Landesdatenschutzbehörden und insbesondere um eine Maßnahme, die der Landesdatenschutzbeauftragte von Baden-Württemberg drastischerweise ergriffen hat, nämlich den sogenannten Twexit, also den Exit aus Twitter. Der hat sich nämlich sich und seine Behörde aus Twitter verabschiedet und meint, das sollten andere Behörden unter Umständen auch tun. Dazu reden wir später mit Alva Freude. Ich freue mich sehr, dass Alva heute da ist. Wir kennen uns schon lange. Wir kennen uns eigentlich, Jörg, du kennst ihn ja auch gut, spätestens seit der ganzen Zensursolar-Debatte, wo wir uns ja auch eingebracht haben und wo wir uns auch öfter mit Alva getroffen haben. Aber ich begrüße erstmal Alva direkt in Stuttgart, der uns zugeschaltet ist. Hallo Alva.
Hallo Holger, hallo Jörg.
In welcher Funktion beehrst du uns denn heute?
Also ich arbeite seit Ende 2017 beim Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in Baden-Württemberg. Ich bin dort Referent im Technikreferat und dort kümmern wir uns um technisch und organisatorischen Datenschutz, so Sachen wie Datenschutzprüfungen, die Beratung der Juristen, aber wir führen auch eigene Fälle und machen da verschiedenste Sachen, die irgendwas mit Technik, Informatik, Computern und so Gedöns zu tun haben.
Genau, das wollen wir nochmal einordnen. Du bist also kein Jurist. Du betrachtest das Ganze weniger von der juristischen Seite als von der technischen. Stimmt?
Genau, ich bin kein Jurist. Ich war zuvor, wie lange war das? Fast 20 Jahre lang, so 18 oder sowas, als Freiberufler in verschiedensten IT-Projekten und diversen Sachen tätig. Habe viel Datenbank-Sachen gemacht, IT-Sicherheit und solche Bereiche. Und dadurch kümmere ich mich auch um diese Themen. Webtracking und solche Sachen liegen in meinem Zuständigkeitsbereich. Also die juristischen Sachen, die ich so weiß und zu sagen habe, sind quasi angelernt und dann fehlt das ein oder andere Fachwort mal. Ich bin kein Jurist, wie gesagt, keine fundierte juristische Ausbildung, sondern irgendwie aufgeschnappte Sachen.
Gerade zum Thema Webtracking ist Alva auch auf Twitter sehr aktiv und gibt da immer seine Meinung kund. Also wenn ihr mal wissen wollt, wie Alva so tagtäglich zu aktuellen Sachen denkt, könnt ihr ihn auch gerne auf Twitter folgen. Alva, sagst du mal deinen Handle bei der Gelegenheit?
Alva_F, aber ich bin da nur privat, muss ich betonen, vor allen Dingen bei dem Thema heute. Okay. Nein, also ernsthaft, für den LFDI kann natürlich nur der LFDI, also der Landesbeauftragte Dr. Stefan Brink, selbst sprechen. Und dass ich jetzt hier heute bin, das ist mit ihm abgesprochen, aber ansonsten ist natürlich für die Öffentlichkeitsarbeit der Chef selbst verantwortlich.
Na klar, aber du hast ja eine Meinung und die tust du dann auch ab und zu kund.
Genau, die Meinung tue ich da kund. Die muss natürlich nicht immer mit dem übereinstimmen, was sonst so Sache ist.
Gut, aber...
Wobei ich natürlich in dienstlichen Sachen natürlich jetzt nicht versuche, irgendwelche gegenteiligen Meinungen zu äußern, das ist natürlich klar.
Ja, aber das geht
es ist meine private Meinung, die ich da äußere.
Jetzt hört ja sonst keiner zu.
Genau.
Ich schon. Ich glaube noch ein paar andere. Gut, aber wir haben natürlich wie immer unser...
Das Bußgeld der Woche. Und irgendwann haben wir dazu auch mal einen Einspieler, aber...
Ja, das sagen wir jetzt aber auch schon seit zig Folgen. Irgendwann müssen wir auch mal ernst machen. Aber zum Bußgeld der Woche auch ein ernstes Bußgeld, nämlich von der Höhe zumindest. Jörg, erzähl.
Ja, die meisten Bußgelder sind ja ernsthaft, also zumindest für den Betroffenen. Wir haben eins aus den Niederlanden und zwar ist der Empfänger der... Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond. Das ist der niederländische Tennisverband, glaube der zentrale niederländische Tennisverband, und der hat ein Bußgeld bekommen in der Höhe von 525.000 Euro, also auch gar nicht mal so wenig. Und es geht darum, dass dieser Tennisverband hat Daten seiner Mitglieder verkauft, unter anderem an Sponsoren. Und das fand die niederländische Aufsichtsbehörde nicht so richtig gut. In den Niederlanden gibt es ja wie in den meisten europäischen Ländern nur eine Aufsichtsbehörde. Das ist ja in Deutschland ein bisschen anders geregelt. Da haben wir eine ganze Menge, hier aber eine zentrale. Und da geht es eben darum, dass ein Verein, ein Verband eben nicht ohne weiteres, ohne eine Rechtsgrundlage, die Daten seiner Mitglieder an Sponsoren weitergeben darf. Das haben wir hier natürlich auch häufig. Ich frage mich auch bei ganz vielen Sachen, zum Beispiel frage ich mich, warum ganz viele Leute wissen, unter welcher Adresse sie mich mit Anwaltssachen bewerben können, zum Beispiel. Ich habe da durchaus einen Anwaltsverein in Verdacht, obwohl ich es nicht genau weiß, sollte ich vielleicht mal eine Auskunft einholen.
Aber du hast denen keine Einwilligung
gegeben. Ich habe denen keine Einwilligung gegeben, nee, würde ich auch niemals tun in sowas. Ein Riesenthema ist das zum Beispiel auch bei Veranstaltungen. Das ist bei uns hier bei Heise auch ein großes Thema, da wir ja viele Veranstaltungen machen. Und da ist dann eben die Frage, inwieweit darf man die Daten zum Beispiel an die Sponsoren weitergeben, was vielerorts einfach gemacht wird, was aber nach meiner Einschätzung eine klare Datenschutzverstoß wäre. Wir lösen das so, dass wir uns dann tatsächlich für jeden einzelnen der Sponsoren, an dem wir die Daten weitergeben wollen, eine Einwilligung geben lassen. Und geben das dann halt auf der Seite weiter. Also die Nachricht, die ich mit dem Auswahl dieses Bußgeldes geben wollte, ist halt bei sowas zwingend darauf zu achten und auch als Nutzer darauf zu achten, dass die Verbände, in denen man Mitglied ist, die Vereine, die Veranstalter nicht unbedingt mit meinen Daten rumschleudern.
Ich habe da jetzt mal eine Frage. Es gibt ja diese Gründe, die eine Rechtfertigung dafür geben, dass man eben solche Daten doch weitergibt unter Umständen.
Genau.
Oder zumindest sammelt, vielleicht auch weitergibt. Können die nicht davon ausgehen, dass, wenn die Sponsoren jetzt themenbezogen sind, also was weiß ich, wenn das Tennisschlägerhersteller sind, was weiß ich, oder bei dir, wenn die dir Anwaltssoftware verkaufen wollen, dass es da ein berechtigtes Interesse gibt? Oder?
Also das, es gibt in der Artikel 6 der DSGVO gibt es eine abschließende Liste von Rechtsgrundlagen, auf deren Basis ich Daten weitergeben darf. Und einer ist eben dieses sogenannte berechtigte Interesse. Das ist aber immer eine Interessenabwägung. Also ich brauche auf der einen Seite ein berechtigtes Interesse, überhaupt die Daten weiterzugeben. Das ist Geld verdienen für einen Verein durchaus. Muss das aber abwägen mit dem Interesse des Betroffenen, also hier dann mit meinem Interesse. Und da würde ich sagen, liegt mein Interesse als Betroffener, dass ich jetzt wirklich nicht unbedingt möchte, ohne dem zuzustimmen, dass meine Daten an alle möglichen Stellen weitergegeben werden, ist ganz klar höher zu bewerten. Oder wie siehst du das, Alva?
Ich schließe mich eurer Ansicht da vollkommen an. Also letztendlich ist das berechtigte Interesse ja eine Abwägungsfrage.
Genau.
Und bei dieser Abwägung muss eben auch das Interesse der betroffenen Personen berücksichtigt werden. Und ich sehe nicht, warum hier das gleichwertig oder niederwertig sein sollte, dem berechtigten Interesse des Vereins Geld zu verdienen. Deswegen bleibt meines Erachtens auch hier wirklich nur der A übrig, also die Einwilligung des Betroffenen. Das gilt übrigens vielleicht als Ergänzung zu dem bisher Gesagten nicht nur für die Weitergabe von Daten, sondern für die Verarbeitung von Personen mit bezogenen Daten insgesamt. Aber der Verein braucht natürlich die Daten der Mitglieder um für die Vereinstätigkeit, also auf vertraglicher Grundlage wäre das dann, das wäre der 6.1b. Mhm. Also dafür darf er die Daten haben, aber er darf eben dann keine anderen Sachen damit wie die Weitergabe an Sponsoren machen.
Ja, gerade was die Verarbeitung angeht, das Thema hatten wir hier schon mal, als es ums Cookie-Tracking ging. Berechtigtes Interesse kann sein, die Systemsicherheit oder der Betrieb der Webseite an sich zum Beispiel.
Ja, Direktmarketing fällt da grundsätzlich auch drunter, aber es kommt dann halt immer in diesem Bereich der Abwägung und da muss man eben genau gucken, um was für Daten handelt es sich, wie sensibel sind diese Daten, also es ist so eine Risikoabwägung auch. Und da würde ich jetzt mal das Interesse des Dateninhabers, also des Betroffenen, als relativ grundsätzlich immer schon mal relativ hoch einordnen. Und da brauche ich schon wirklich ein gutes Interesse, damit ich das machen kann.
Da muss ich jetzt mal ketzerisch fragen, die Einwilligung, Hätte es gereicht, wenn dieser Tennisverband gesagt hätte, übrigens, wir veräußern ihre Daten oder wir geben ihre, muss ja nicht gegen, muss ja nicht kommerziell sein, an Dritte weiter, die zu Marketingzwecken, meinetwegen. Wenn er es in seiner Datenschutzerklärung geschrieben hätte, wäre er aus dem Schneider gewesen. Ist das nee. Schon eine Einwilligung? Nein.
Nee, also nach meiner Einschätzung nicht. Ich denke, Alva wird das ähnlich sehen. Also ich muss dann schon genau sagen, an wen ich das weitergeben will. Und ich muss natürlich demjenigen auch eine Chance geben, dass er das widerruft. Mhm. Das heißt, also er muss es schon aus dem Grunde erfahren, wer seine Daten bekommt, damit er die Chance hat, sich an den zu wenden und da eben seine Erlaubnis zu widerrufen.
Also er müsste quasi ein Häkchen setzen. Und müsste
das Häkchen ist nochmal eine andere Frage, aber er müsste zumindest eindeutig auch so einwilligen, dass er genau weiß, an wen das weitergegeben wird. Mhm. Also dass dann eine Transparenz ist in der Weitergabe und Verarbeitung.
Ja, wir kennen das ja auch, ne? Also eigentlich machen das ja zum Beispiel fast alle Webshops so, dass sie eben zwei Häkchen setzen lassen mittlerweile, die beide nicht angehakt sind. Einmal, dass man, das muss man ja tun, die Geschäftsbedingungen akzeptiert, unter denen man Waren kauft. Aber das zweite ist eben die Einwilligung zur Verwendung, Weiterverwendung der Adresse zu Marketingzwecken, entweder beispielsweise Newsletter-Werbung oder Weitergabe an Dritte oder wie auch immer.
Ja, wobei das natürlich die eigene ist, die eigene Werbung ist.
Ja.
Ich müsste naja, dann
noch es geht mal, aber auch oft auch um die Weitergabe an Dritte. Ja,
also
an
das müsste ich jedenfalls, also es ist halt zum Beispiel bei Veranstaltungen nicht unbedingt üblich, dass auch wenn es eben klarer Rechtsbruch ist, dass da tatsächlich für jeden Einzelnen das eingeholt wird, an denen das dann weitergegeben würde, also Sponsoren und sowas.
Für mich sehr wichtige Punkte, da würde ich wieder sagen, ganz klar, also aus meiner persönlichen Erfahrung aus, DSGVO wirkt, dass ich mittlerweile es keine Zwangshäkchen mehr finde. Sprich, ich habe immer diese beiden Häkchen und ich klicke das zweite Häkchen für die Marketingzwecke nie an, darf aber den Kauf trotzdem abschließen. Das heißt, es ist keine Bedingung mehr, um den Kauf abzuschließen. Und das finde ich ein Fortschritt gegenüber früher, wo das immer angehakt war oder wo man stillschweigend akzeptieren musste, dass die Adressen weitergegeben werden.
Also DSGVO wirkt ist sicher was Alva gerne hört.
Ja, ich weiß. Ich wollte mich nur ein bisschen beliebt machen bei Alva.
Ich, an der Stelle will ich natürlich mal kurz reingrätschen und noch Einwilligung ist natürlich so ein sehr wichtiges und beliebtes Thema. Da muss man auch immer aufpassen, dass man die Bedingungen für die Einwilligung einholt. Also der Verantwortliche, die verantwortliche Stelle für die Verarbeitung muss die Einwilligung natürlich rechtswirksam einholen. Und das ist gar nicht so einfach. Das Häkchen reicht oftmals auch nicht aus. Sondern wir haben die Bedingungen für die Einwilligung, sie muss zum Beispiel separat eingeholt werden. Also es reicht nicht, in der Datenschutzerklärung etwas zu schreiben und dann nur zu sagen, ich akzeptiere die Datenschutzerklärung. Das reicht nicht, weil die Datenschutzerklärung ist etwas anderes als die Einwilligung. Und für die Einwilligung muss man eben für den konkreten Verarbeitungszweck separat die Einwilligung einholen. Sie muss informiert sein. Das heißt, der Betroffene muss wissen, was dort geschieht. Er muss wissen, er muss entscheiden können, ja, ich will diese Verarbeitung oder nein, ich will diese Verarbeitung nicht.
Und muss dies trotzdem nutzen dürfen danach, ne?
Genau, und sie muss freiwillig sein. Also er darf dadurch keinen Nachteil haben, wenn er nicht einwilligt. Also zum Beispiel in Hotels hört man immer wieder, ja, Sie müssen hier noch zweimal unterschreiben. Nein, muss ich nicht. Ja, und das streiche ich dann auch durch. Also ich muss nicht einwilligen, dass das Hotel was auch immer mit meinen Daten macht.
Du hattest jetzt aber noch nicht den Fall, dass du danach auf der Straße schlafen musstest?
Nein, tatsächlich nicht. Spätestens dann, wenn die Herrschaften sehen und wenn ich dienstlich unterwegs bin, wo ich herkomme.
Dann also du schreist dann immer groß, Mitarbeiter beim Landesdatenschutzbeauftragten in Baden-Württemberg. Also,
wenn ich dienstlich unterwegs bin, muss ich natürlich eine Rechnung auf die Dienststelle haben. Und wenn ich dann spätestens bei einem Fall, habe ich dann zum dritten Mal gesagt, nein, muss ich nicht, dann hat er es dann doch akzeptiert. Mhm. Würde ich mich auf jeden Fall auch nicht einlassen, weil die Einwilligung ist eben freiwillig, muss informiert sein, wie gesagt, sie muss aktiv erfolgen, also sie darf nicht irgendwie durch irgendein Nebenhandeln erfolgen. Sie ist widerruflich, also man kann für die Zukunft widerrufen und so weiter. Also es gibt eine Reihe von Bedingungen, die man einhalten muss und das passiert häufig nicht, also es wird häufig nicht korrekt eingeholt, die Einwilligung.
Gut, Herr Alva Freude, du bist ja auch involviert gewesen, beziehungsweise auf Twitter sehr aktiv gewesen, bei der Verteidigung der Entscheidung deines Dienstherrn quasi, von Herrn Brink, Twitter zu verlassen, den Account aufzugeben, aufzulösen und auch damit verbunden mit der Bitte an Landesbehörden in Baden-Württemberg, es ihm gleich zu tun und auch mal zu überdenken, ob man nicht seine Twitter-Accounts aufgeben möchte. Mhm. Jetzt hat das Ganze ja eine Vorgeschichte. Auch der Landesdatenschutzbeauftragte Baden-Württemberg hat ja quasi eine Selbstprüfung vorgenommen, ob er überhaupt guten Gewissens auf Twitter sein darf, datenschutzrechtlich gesehen. Hat das eigentlich bis zu einem gewissen Zeitpunkt immer bejaht, bis eine gewisse Entscheidung kam, und zwar vom Europäischen Gerichtshof im Juni 2018. Da ging es eigentlich nicht um Twitter, sondern um Facebook. Kannst du nochmal, oder bist du noch im Bilde, um was es da ging bei der Entscheidung?
Genau, im Sommer 2018 fiel vom EuGH die Entscheidung in der Sache Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein. Die Kollegen vom ULD in Schleswig-Holstein hatten schon so vor sehr vielen Jahren ein Verfahren geführt gegen die Wirtschaftsakademie.
Also mal ganz kurz, ich muss Sie ganz kurz unterbrechen, das ULD Schleswig-Holstein ist dort die Landesdatenschutzbehörde, ne?
Genau, das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz, die dortige Aufsichtsbehörde. Die haben gegen einen Facebook-Seitenbetreiber ein Verfahren geführt, der dann bis zum EuGH ging. Sie hatten in der ersten Instanz, glaube ich, verloren. Da habe ich letztens noch einen Blog-Eintrag entdeckt, den ich mal geschrieben, aber nie abgeschickt hatte, 2014, wo ich mich darüber geärgert habe, dass man gegen den Seitenbetreiber vorgeht und nicht gegen diejenigen, die zum Beispiel Tracking-Pixel in ihre Webseiten einbauen. Aber dieses Verfahren ist dann 2018 vom EuGH entschieden worden im Sommer, und da hat der EuGH gesagt, ja, es gibt eine gemeinsame Verantwortung des Seitenbetreibers mit Facebook für die Datenverarbeitung dort, oder zumindest einen Teil. Und diese Entscheidung wurde dann im Herbst beziehungsweise veröffentlicht im Dezember 2019, also letztes Jahr, vom Bundesverwaltungsgericht nochmal bestätigt und nochmal entsprechend ausgeführt, sodass es tatsächlich für uns schwierig war zu sagen, nein, wir haben keine gemeinsame Verantwortung für das, was in diesem Fall jetzt Twitter dort macht, weil ich sehe nicht, dass wir einen so großen, signifikanten Unterschied zwischen einer Facebook-Seite und einem Twitter-Account haben, dass man sagen kann, es gibt da eben diese gemeinsame Verantwortung für behördliche oder gewerbliche Accounts eben nicht. Und deswegen war dann irgendwann die Entscheidung naheliegend, dass man sagt, okay, dann muss man sich mal überlegen, was man macht und schauen, wie das Ergebnis oder was man tun kann. Und da eben das aktuell nicht auf eine Basis gestellt werden kann, die sauber ist, nach unserer Ansicht, war dann eben das Aus die einzig mögliche Schlussfolgerung. Weil als Datenschutzaufsichtsbehörde ist es natürlich ein bisschen schwierig, selber etwas zu tun, wo man sagt, das sei rechtlich problematisch.
Also um das nochmal zusammenzufassen oder zu vertiefen, es geht ja um diese gemeinsame Verantwortung, beziehungsweise im Englischen der Fachbegriff Joint Control. Die Frage ist, für was hat man denn die Verantwortung? Also es geht ja um die datenschutzrechtliche Verantwortung. Einerseits, so wie ich das verstanden habe, geht es ja um das Setzen von Cookies zu Tracking-Zwecken. Aber dann war ja, glaube ich, das zentrale Argument des EuGH, dass Facebook den Seitenbetreibern, also anders als zum Beispiel Privatnutzern auf Facebook, die Möglichkeit gibt, über die sogenannten Insights zu gucken, wer liest denn meine Beiträge, wer oder beziehungsweise sehr recht detaillierte Statistiken einzusehen, wie die Nutzerstruktur aufgebaut ist. Und da geht es dann in den datenschutzrechtlichen Bereich rein. Und es ist halt so, ich glaube, das ist so also ein Teil der Vergleichbarkeit von Facebook und Twitter. Twitter hat so eine ähnliche Funktion bis Ende Januar 2020, glaube ich, oder 2019 auch angeboten. Nun gibt es diese Funktion bei Facebook, gibt es eine Vereinbarung mittlerweile zwischen Facebook, das sogenannte Insight Addendum. Also wenn man eine Facebook-Seite macht, also sich dorthin begibt und quasi seinen Auftritt dort von Facebook hosten lässt, dann trifft man eine Vereinbarung mit Facebook, wo dann steht, was Facebook alles von den Nutzern der Seite sammelt und dass man als Betreiber damit einverstanden ist. Und Twitter hat das, wie gesagt, aufgegeben. Ist denn nicht die ganze Geschichte jetzt schon wieder überholt und könnt ihr nicht doch wieder zurückkommen zu Twitter? Wir vermissen euch.
Ja, also nun, das ist natürlich, letztendlich sind das schwierige Rechtsfragen, die auch irgendwann mal sicherlich von Gerichten geklärt werden müssen, was jetzt wo wie ist. Facebook hat diesen Vertrag für die gemeinsame Verantwortung, bietet da einen an. Nach meinem aktuellen Kenntnisstand reicht der für uns nicht aus, weil da viele Elemente fehlen. Da bin ich aber auch nicht 100% auf dem Laufenden, was da jetzt genau die Kritikpunkte gibt. Es gibt von uns ein Muster. Für solche Verträge gibt es auf der Webseite, da kann man sich das runterladen. Es gibt auch eine Handreichung für Behörden, was die beachten müssen, wenn sie Social Media Sachen machen müssen. Also da sind zumindest starke Bedenken, was den Vertrag über die gemeinsame Verantwortung angeht, vorhanden. Der muss halt sehr viele Sachen abdecken. Der muss abdecken, wer Informationspflichten erfüllt und so weiter und so fort. Und da gibt es natürlich viele Fallstricke. Was die Sache vom EuGH angeht, es geht natürlich auch um diese Insights, aber nicht nur. Es gibt natürlich viele Elemente, die entsprechend die gemeinsame Verantwortung begründen. Und da sind wir eben der Ansicht, dass auch damit, dass Twitter das jetzt Ende Januar abgeschaltet hat, diese eine Statistik, dass trotzdem da immer noch eine gemeinsame Verantwortung zwischen dem Accountbetreiber und Twitter besteht und dass da zum Beispiel ein Vertrag über die gemeinsame Verantwortung erstellt werden muss, der bisher
eben, den bietet Twitter nicht an, ne?
Den bietet Twitter nicht an, genau.
Es wird ja dagegen argumentiert, dass die technische Gestaltung von Twitter natürlich sehr unterschiedlich von der von Facebook ist, dass man eben auf Twitter keine Profile besucht, sondern man folgt eben nur den einzelnen Tweets und dass der einzelne Twitter-Nutzer eben deswegen keinen aktiven Beitrag dazu leistet, dass Twitter trackt und dass er eben deswegen auch nicht Joint Controller ist. Ich persönlich finde das sehr nachvollziehbar.
Naja, ich meine, wir haben eben unterschiedliche Systeme, ne? Das ist natürlich schon klar, aber die sind in der Hinsicht schon sehr ähnlich, dass der Twitter-Account ist natürlich so wie eine Facebook-Seite. Also wenn ich auf Facebook die Seite vom Hintertupfinger Karnevalsverein habe und auf Twitter den Account vom Hintertupfinger Karnevalsverein, dann ist das für den Nutzer letztendlich sehr ähnlich. Man hat eine extra Seite, eine Webseite, auf der eben alle Tweets oder alle Facebook-Beiträge draufstehen und so weiter. Also das ist meines Erachtens sehr vergleichbar. Ich sehe da tatsächlich nicht, wie man da rauskommt an dieser Stelle. Ja, der wichtige Punkt wäre meines Erachtens, dass Twitter und Facebook auf der anderen Seite, dass die natürlich hier sauber agieren und nur solche Verarbeitungen machen, die eben rechtlich unproblematisch sind. Und dann so einen gemeinsamen Vertrag, also einen Vertrag über die gemeinsame Verantwortung abschließen. Und dann wäre das auch wieder aus unserer Sicht problemlos möglich, dass man solche Dienste nutzt. Im Augenblick sehen wir das eben sehr kritisch. Bei Twitter gibt es dann natürlich auch noch die Möglichkeit, Anzeigen zu schalten, Werbung zu schalten. Und spätestens da ist man dann wieder in dem Bereich drin, wo man Parametrisierungen macht, wo man Statistiken erhebt, wo man sich gezielt Zielgruppen aussucht, genauso wie bei Facebook. Und da spätestens dann ist man meines Erachtens in der gemeinsamen Verantwortung drin.
Naja, also...
Also mich überzeugt das nicht.
Also direkt kann man, ich weiß nicht, ob man es ganz direkt vergleichen kann, aber das ist jetzt eher eine gestalterische, inhaltliche Frage, würde ich sagen. Also meiner Ansicht nach ist es schon so, dass das Konzept von Facebook eher darauf aufgebaut ist, das klassische Webhosting zu ersetzen. Sprich, du kannst dir hier deine Präsenz bauen, du kannst hier eine Community aufbauen, du kannst dich aber auch darstellen in unserem vorgefertigten Rahmen und auf unserer technischen Basis. Wir sind quasi jetzt, wir ersetzen dich als Hosting-Plattform mehr oder weniger. Du kannst es ergänzend einsetzen, du kannst es aber auch alleine einsetzen. Ich kenne immer mehr Unternehmen, die sagen, wozu brauche ich noch eine eigene Website? Ich kann auch, wenn ich auf Facebook bin, das ist schon genug arbeiten, das reicht doch vollkommen. Sprich, übernimmt dann schon so eine Art alleinige Webpräsenz, diese Seite. Und das ist dann schon was anderes, würde ich sagen, als ein Facebook-Profil. Und man begibt sich natürlich dann auch, für meine Begriffe, da bin ich eher auf der Seite des Landesdatenschutzbeauftragten, man begibt sich dann natürlich auch mit der Entscheidung, auf diese fremde Plattform zu gehen und nicht mehr selber für die technische Basis, also das Hosting verantwortlich zu sein, begibt man sich automatisch auch in die Fänge dieser Plattform. Und wenn die Plattform kann ja auch jederzeit ihre Regeln ändern zum Beispiel. Das haben wir bei dem, ne, also ich finde es einfach Wahnsinn, ne, wenn du dir vorstellst, wie viele Unternehmen jetzt alleine auf Facebook setzen und plötzlich kommt eine EuGH-Entscheidung, die auch so überraschend nicht war. Ne, die war ja auch lange vorher quasi schon klar und angekündigt. Durch entsprechende Äußerungen, zum Beispiel des Generalanwalts von der, was ist das, die Kommission? Ich weiß gar nicht genau. Zumindest war es absehbar, dass was passieren könnte. Und plötzlich standen plötzlich alle wie der Ochs vom Berg, wir können doch jetzt nicht unsere Seiten abschalten, was soll das denn jetzt auf einmal wieder? Scheiß Datenschutz.
Ich weiß noch, wie das ULD ausgelacht worden ist, als sie damals diese Verfahren angestrebt haben. Ah, was für ein Unsinn, das wird doch nie durchkommen.
Ja, ich finde es aber ehrlich gesagt vollkommen. Also jeder weiß, was Facebook tut. Ne? Jeder weiß, dass sich Facebook teilweise auch, das ist völlig offen, teilweise auch sich zumindest im datenschutzrechtlichen Graubereich bewegt und trotzdem setzen viele allein auf Facebook auf als Hosting-Plattform. Bei Twitter ist oft eher ein ergänzendes Medium und ist eher nicht ein Präsenzmedium, finde ich, sondern ein Kommunikationsmedium. Deswegen ist es schwerer zu vergleichen. Und bei Twitter hat man halt eher die Timeline, klar, als dass man jetzt die ganze Zeit das Profil, als dass man das Profil anguckt. Da widerspreche ich dir, Alba, ein bisschen. Deswegen finde ich es jetzt auch wieder nicht so vergleichbar.
Also es gibt natürlich Unterschiede, das ist klar. Es sind zwei unterschiedliche Plattformen, die funktionieren anders, sie sind anders gestaltet. Sehe ich aber unterm Strich, wenn man das Ergebnis sich anschaut, eben nicht die relevanten Unterschiede, wenn man annimmt, es gibt diese Form der gemeinsamen Verantwortung. Also man ist als Accountinhaber oder Seitenbetreiber mitverantwortlich für das, was auf der Gegenseite geschieht. Man kann natürlich immer argumentieren, juristisch wissen wir, dass man immer andere Positionen vertreten kann, da ob jetzt das in diesem Falle so zu bewerten ist oder in jenem Falle so. Natürlich kann man irgendwo versuchen, Gründe zu finden, warum das in diesem Falle jetzt doch nicht da ist. Ich sehe aber tatsächlich nicht solche relevanten Unterschiede, dass man sagt, es ist da gar keine gemeinsame Verantwortung. Mhm. Die Frage ist natürlich, für welche Sachen ist man mitverantwortlich und welche Sachen, die Twitter macht, sind möglicherweise rechtswidrig. Das ist eine Sache, die muss die zuständige Aufsichtsbehörde beurteilen. Das sind die Iren in diesem Falle, weil Twitter seinen Europasitz dort hat. Das macht die ganze Sache natürlich schwierig.
Es landet auch immer irgendwann in Irland. Können wir ja kurzfristig eine Entscheidung erwarten.
Ja, das ist das Problem. Ne? Deswegen hat der EuGH eben auch gesagt und die Möglichkeit eröffnet, zu sagen, liebe Aufsichtsbehörden, ihr könnt für die Unternehmen und für die Behörden, für die ihr eure Zuständigkeit habt, solche Sachen prüfen. Ihr müsst das auch prüfen. Und mit dem entsprechenden Urteil war dann für uns irgendwann klar, das können wir halt als Aufsichtsbehörde so nicht weitermachen.
Aber eure Entscheidung hat ja auch deswegen ziemlich große mediale Wellen geschlagen, weil die natürlich auch bedeutet, Moment, wenn diese Behörde findet, ihr eigener Auftritt ist datenschutzrechtlich schwierig und deswegen lässt sie es lieber, dann wäre natürlich der nächste Schritt der Behörde zu sagen, andere Behörden müssen das genauso tun. Und es ist ja klar, dass Herr Brink mit Sicherheit auch im Gespräch ist mit anderen Behörden, aber soviel ich weiß, haben zumindest die baden-württembergischen Behörden, für die er zuständig ist, schon ein bisschen aufgestellt und gesagt, ja, wir können jetzt nicht irgendwie die durchaus wichtigen und wertvollen, zum Beispiel Informations-Twitter-Accounts der Polizeien jetzt vom Netz nehmen, die in der letzten Zeit jetzt gerade bei akuten Situationen eine große Hilfestellung gegenüber der Öffentlichkeit waren oder genau jetzt im Moment bei der Corona-Infektionswelle. Droht denen dann Gefahr, dass sie demnächst zwangsabgeschaltet werden?
Also man muss natürlich in die Gesamtbewertung mit einfließen lassen, für was dieser Account da ist und welche Informationen er verbreitet, was er macht. Diese Bewertung kann beim Polizeiaccount oder beim Gesundheitsamt oder Ähnlichem ganz anders ausfallen als bei irgendeinem Ministerium, das ein bisschen Werbung für seine Arbeit macht, jetzt mal ein bisschen platt gesagt. Also in die Gesamtbewertung gehört eben auch immer mit rein, welche Inhalte da ablaufen. Deswegen kann man das schwierig sagen. Ne? Also es ist natürlich nicht unser Ziel, irgendwie die Nutzer zu ärgern. Das ist auch eine schwierige Situation. Das sehen wir, dass man hier gegen diejenigen irgendwie vorgehen muss, die eigentlich nur indirekt was dafür können. Wir haben halt die Rechtsprechung. Das macht das Ganze noch ein bisschen schwieriger. Und eigentlich muss das Unternehmen dann eben dafür sorgen, also das Twitter in diesem Falle, dass die Sachen sauber sind. Aber wir müssen und können eben auch gegen die hiesigen Sachen vorgehen. Aber das wird sicherlich auch mit Augenmaß geschehen. Genauere Sachen werden da sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten dann bekannt werden. Mhm.
Wir sind gespannt. Ich will ja juristisch nicht klugscheißern, aber wenn es Joint Controllership ist, ist es Joint Controllership, dann ist es relativ egal, was der Zweck des Accounts ist. Also von daher finde ich die Argumentation, kann ich die Argumentation nicht teilen. Aber nichtsdestotrotz würde ich auch sagen, warten wir mal ab. Es ist, glaube ich, schwer zu vermitteln, und es ist eigentlich letztendlich läuft es jetzt wieder darauf hinaus, wie wir das leider auch bei ganz vielen anderen Sachen. Ich war gestern zu einer Veranstaltung über Windows 10 und Office 365. Auch da das große Problem, naja, eigentlich müsste die Datenschutzbehörde direkt was machen bei den Urhebern, also in Anführungszeichen, also bei denjenigen, die diese Produkte zur Verfügung stehen. Aber die sitzen, Überraschung, in Irland. Und da passiert nichts. Ob es jetzt Microsoft ist, ob es jetzt Twitter ist, ob es jetzt Facebook ist, ob es jetzt AWS Cloud ist und so weiter. Das sehe ich leider irgendwie momentan an ganz vielen Stellen und finde es eigentlich so ein bisschen bedauerlich, dass das dann im Moment die einfachen Nutzer ausbaden müssen. Aber ich glaube, das würdest du vermutlich auch unterschreiben.
Also als Privatmensch sowieso. Ja, ja. Ich habe ja vorhin meinen Blog 2014 angefangen, nie fertig geschrieben, einen Blogartikel erwähnt. Also sehe ich das genauso, dass das nicht schön ist und eine Krücke irgendwie. Als aus Sicht der Aufsichtsbehörde ist es natürlich, wie soll es denn sonst laufen? Ne? Das ist halt die Schwierigkeit. Es ist leider nicht so einfach, wie man sich das manchmal wünscht.
Aber ihr habt ja, und das hat, glaube ich, die gesamte Datenschutz-Community doch ein wenig zum Schmunzeln gebracht, eine kleine Lektion in Sachen Medienkompetenz bekommen mit der Schließung eures Accounts, den sich ja, ich lese das mal vor, den Tweet, wenn du einen Medienkompetenz-Tipp, wenn du einen Twitter-Account von öffentlichem Interesse betreibst und dann aufgibst, dann denk daran, deinen Handle weiter zu blockieren, damit er nicht übernommen wurde, weil schwupps, in dem Moment, wo ihr den freigenommen gegeben hat, hat den wohl direkt jemand übernommen und spielt da jetzt lustige Datenschutzfakten hoch. Also immerhin nicht bösartig, aber
das ist LFTI underscore BW, ne, glaube ich.
Ja, genau. Ich schätze aber mal, ihr habt wahrscheinlich auch gelacht. Oder
wir haben auch gelacht.
Euch das geärgert?
Nein, wir nehmen das natürlich auch mit Humor. Wir haben auch überlegt, irgendwie, ob man den versucht zu registrieren wieder und irgendwie laufen lässt oder das war auch im Gespräch, dann lassen wir den Account laufen. Aber dann kommen wir ja aus der Joint Controllership nicht raus. Also das ist alles ein bisschen schwierig, wobei das dann auch irgendwann sehr juristische Sachen sind, da muss ich aufpassen, mich nicht aufs Glatteis führen zu lassen in den
sehr das wollen wir nicht. Wir wollen
juristischen nicht Diskussionen.
Ja, alles gut. Ja, beim Thema Tracking. Bei dem vergleichbaren Thema haben wir ja auch gerade größere Diskussionen um diese wunderschönen Cookie-Banner. Auch dazu hatten wir schon mal einen eigenen Podcast, wo wir mal so unsere Sicht dargestellt haben. Du hattest jetzt schon auf Twitter mal geschrieben, privat natürlich, dass du zum Beispiel den Heise-Cookie-Banner für rechtswidrig hältst. Hast du denn mal einen gesehen von einer größeren Seite, bei dem du oder ihr sagen würde, der ist nach eurer Ansicht oder deiner Ansicht rechtskonform?
Ich habe noch keinen gesehen, der nach meiner Ansicht nach rechtskonform ist. Also ich kann mich nicht erinnern, jemals einen gesehen zu haben. Es ist auch nicht einfach, ihn rechtskonform zu machen, weil man muss eben darstellen, was passiert. Und das reicht eben nicht zu sagen, herzlich willkommen oder wir schützen Ihre Privatsphäre oder wir lieben Cookies oder ähnliche Sachen, sondern muss ganz klar sagen, es kommt natürlich immer darauf an, um was es wirklich geht. Aber nehmen wir mal an, es geht um Reichweitenmessung und die Weitergabe der Nutzerdaten an einen großen amerikanischen Konzern, von dem wir alle wissen, glaube ich, über den wir reden. Dann muss man eben genau dieses erwähnen. Ich möchte alle Daten, die du oder alles, was du auf dieser Webseite machst, an Google weitergeben und bitte dich darum oder frage, ob du damit einverstanden bist, ja oder nein. Und Google macht damit dann, was es will. Und so ein Banner habe ich tatsächlich noch nie gesehen. So ein Banner würden natürlich auch wahrscheinlich 99% der Nutzer einfach Nein sagen. Und deswegen macht es keiner. Man versucht sich irgendwie drumherum zu lavieren. Aber das ist halt letztendlich nicht sauber. Wir haben eine FAQ zum Tracking. Da steht auch beschrieben, welche Anforderungen es gibt. Die werden wir demnächst auch nochmal überarbeiten und nochmal ein paar Beispiele bringen.
Das ist so ein bisschen so das Problem der Einwilligung. Ne? Also ich denke, wir sind hier an einem Punkt, wo es eigentlich in ganz vielen Punkten überhaupt nicht möglich ist, eine informierte Einwilligung abzuholen. Und das Google Analytics wäre so ein typisches Beispiel dafür, weil du ja vielleicht wahrscheinlich, ich wüsste es zumindest nicht, gar nicht weiß, was Google im Einzelfall mit den Daten letztendlich macht. Es gab, glaube ich, wenn ich das auswendig weiß, mal eine Gerichtsentscheidung aus Berlin, wo tatsächlich eine Einwilligung in irgendeinem Facebook-Unterbereich für rechtswidrig erklärt wurde mit der Argumentation, dass es nicht ausreicht an Informationen, was da gegeben wurde. Und ich glaube, ich könnte mir zumindest nicht vorstellen, wie man Google Analytics tatsächlich rechtskonform hier dergestalt abbilden kann, dass man eine ausreichende Information geben kann, auf deren Basis man die Einwilligung erteilt. Und auch nicht das, was du eben gesagt hast.
Ja, also ich denke, da würden wir durchaus auch Kompromisse machen. Und okay. Wenn dann der Text ganz klar macht, was in der ersten Ebene passiert. Ja, man muss die Einwilligung nicht für alle Tätigkeiten, die Google hinten dran macht, einholen, sondern man muss die Einwilligung einholen für das, was man selber macht. Und das ist im Wesentlichen die Übermittlung an Google und die zur Verfügung stellen der Daten für quasi beliebige Zwecke. Was dann Google hinten dran macht, da ist man da nun auch in Teilen entsprechend mit drin. Und da würden wir dann durchaus ein paar Abstriche machen bei der Information. Und das ist natürlich schwierig, wie genau das aussehen muss, müsste man sich dann im Wesentlichen anschauen. Aber der erste Schritt wäre schon mal zu sagen, alles, was du, lieber Nutzer, hier machst, möchte ich an Google weitergeben. Und da wird eben die Mehrheit der Nutzer sagen, nein. Und dann sind solche Statistiken natürlich vollkommen wertlos.
Ja, also deswegen empfehlen wir
eben als Statistik-Tools eben selbst gehostete Dienste zu nehmen. Da hat man die Problematik nicht, da kann man das dann entsprechend machen.
Das zumindest tun wir. Also als Heise, da bezieht sich die Kritik dann wohl nicht drauf. Aber übrigens lehrt die praktische Erfahrung, dass die User eher alles abklicken inzwischen, weil sie sehr Cookie-Banner müde geworden sind. Also ob das hier tatsächlich faktisch noch irgendwie dazu führt, dass User da nicht einwilligen, würde ich mal sehr stark bezweifeln. Aber das ist eher so eine persönliche Beobachtung.
Also Cookie-Banner nerven natürlich jeden, ja. Und deswegen, also um diese Einwilligung in Anführungsstrichen zu kriegen, die dann unserer Ansicht nach auch keine wirkliche informierte, vorherige, freiwillige, aktiv erklärte, separat von anderen Erklärungen, widerrufliche und so weiter, Einwilligung ist, da versuchen die Seitenbetreiber natürlich allerhand Tricks. Da wird halt irgendwie gesagt, okay, und dann irgendwo die Detaileinstellungen werden versteckt oder die stehen zwar auch groß daneben, aber es ist viel einfacher, okay zu sagen. Das Ja und Nein sagen muss ganz genauso einfach sein und die müssen nebeneinander stehen. Es darf eben der Nutzer nicht darauf durch grafische oder inhaltliche Gestaltung gedrängt werden, in Anführungsstrichen einzuwilligen, weil dann ist das keine informierte und separat erklärte und saubere Einwilligung. Es gibt ja auch noch diverse Anforderungen in speziellen Kontexten, zum Beispiel, wenn es um Kinder geht oder Gesundheitsdaten und so weiter. Ja. Da wird es dann noch mal besonders problematisch. Apps mit, die Gesundheitsdaten verarbeiten und Ähnliches.
Dazu hatten wir übrigens im letzten Podcast, wenn das nochmal nachhören will, sehr ausführliche Darstellungen zum Umgang mit Gesundheitsdaten und sensiblen personenbezogenen Daten.
Ja. Aber erzähl doch mal kurz, was du in deiner Behörde oder in deiner, es ist nicht deine Behörde, was du in der
meine Behörde.
Was du in der Datenschutzaufsichtsbehörde machst, du, weil du arbeitest ja eher technisch als juristisch. Was ist denn da dein Hauptaufgabenfeld?
Und was euch so beschäftigt, würde mich auch interessieren.
Was uns so beschäftigt, ja, wo fange ich jetzt an? Also, was wir sehr viele Sachen kriegen, sind Datenpannenmeldungen und die technische Analyse landet dann bei uns im Referat.
Ah ja.
In der Regel, ja, so dass dann einer der Kollegen oder auch mehrere sich die Sachen anschauen und dann überlegen, ob die Maßnahmen, die der Verantwortliche getroffen hat, ausreichen, ob sie nicht ausreichen. Sehr gut ist übrigens aus unserer Sicht die aktuelle CT, wo die Emotet Sachen nochmal ausführlich beschrieben sind. Da denke ich, dass wir da auch in Zukunft darauf verweisen werden, weil das einfach sehr wichtig und informativ ist für viele. Das machen sehr viele falsch. Die wissen häufig überhaupt nicht, was da passiert ist oder haben auch gar kein Interesse, das genauer zu analysieren. Es wird dann abgewunken und dann kommt eben ein paar Wochen später der nächste Schritt der Infektion, weil man irgendeinen infizierten Rechner vergessen hat.
Habt ihr denn Emotet-Fälle bei euch gemeldet?
Wir haben massenweise Emotet-Fälle, die gemeldet werden. Mhm. Ja. Ein anderer Schadcode, der oder andere Schadensfälle sind so Fernwartungssysteme. Jetzt nicht nur die Citrix-Lücke, die jetzt Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres aufkam, sondern auch andere Sachen über Fernwartungssysteme. Da gab es eine ganze Welle von verschiedenen Schädlingen und die dann einfach in die Systeme der betroffenen Unternehmen oder Behörden
eintreten. Und Moment, also du musst dann entscheiden, ob oder du musst zumindest begutachten, ob das Unternehmen, das in der Kritik steht, das gemeldet hat oder vielleicht ja auch gemeldet wurde, oder? Kann ja auch sein. Zumindest, ob das im Vorfeld ausreichende Maßnahmen getroffen hat, um diesen Schadensfall zu unterbinden, der dann tatsächlich eingetreten ist.
Also was wir uns als allererstes anschauen, ist, ob es notwendig ist, die Betroffenen zu informieren. Mhm. Das ist der, glaube 34 DSGVO, mhm, die Information der Betroffenen nach einer Datenpanne, und die Datenpannenmeldung ist der 33er. Und
kannst du nochmal sagen, das heißt, wann muss gemeldet werden? Was muss da erfüllt sein, also, dass gemeldet werden muss?
Eine Datenpanne, also die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten muss dann gemeldet werden, wenn es voraussichtlich zu einem Risiko für die betroffenen Personen kommt. Dabei ist die Höhe des Risikos unerheblich, sondern es muss einfach zu einem Risiko kommen. Mhm. Das heißt, wir bejahen in der Regel, dass bei Emotet-Infektionen und ähnlichen Geschichten gemeldet werden muss.
Okay.
Der zweite Schritt ist, was sich der Verantwortliche überlegen muss, also neben allen technischen und Security und Reinigen der Systeme und so weiter, Wiederherstellen aus dem Backup, das mal ganz außen vor gelassen. Die zweite datenschutzrechtliche Frage, die man sich stellen muss als Verantwortlicher, ist, muss ich jetzt die Betroffenen informieren nach Artikel 34? Und die müssen dann informiert werden, wenn es zu einem voraussichtlich hohen Risiko für die Betroffenen kommt. Dann müssen die Betroffenen informiert werden. Das ist das, was wir uns in der Regel als erstes anschauen. Wir schauen also, was hat der Verantwortliche gemeldet? Hat er die Betroffenen informiert? Hat er gesagt, er informiert die Betroffenen? Und
wenn er das noch nicht getan hat,
genauso sehen.
Wenn er das noch nicht getan hat, bevor wir jetzt zum zweiten Punkt kommen, wenn er es noch nicht getan hat, aber ihr seid der Meinung oder ihr kommt zu dem Schluss, er hätte es tun sollen oder müsste es tun, dann kriegt er den Hinweis, jetzt hol das mal schnell nach, oder?
Genau, dann kriegt er in der Regel den freundlichen Hinweis, er möge das bitte nachholen, und wenn er sich dann standhaft weigert, dann können wir auch einen Verwaltungsakt erlassen und ihn anweisen, das zu tun.
Also ich kann einfach mal ein Beispiel erzählen, weil wir hatten am Freitag hier tatsächlich einen meldepflichtigen Vorfall, was meine Theorie, die ich in meinen Vorträgen äußere, begünstigt oder beweist, dass solche Sachen immer am Freitagnachmittag passieren. Immer. Da hatten wir tatsächlich einen Brute Force-Angriff auf unsere Accounts von Heise Online, der ist ja eigentlich kein Brute Force-Angriff, aber jedenfalls auf Basis von bestehenden Lecks die Kombination von E-Mail-Adressen und Passwörtern abgefragt hat. Ziemlich tricky, also wir haben es lange nicht bemerkt, weil es das sehr sehr vorsichtig gemacht hat. Dann haben wir es irgendwann mal bemerkt und es kam dann tatsächlich raus, dass ich glaube 200 Accounts tatsächlich, dass es bei 200 von über 1 Million Accounts tatsächlich zum Erfolg geführt hat, dass also diese bekannte Kombination geklappt hat und er zumindest die Möglichkeit gehabt hätte, auf die Accounts zuzugreifen. Soweit wir das nachvollziehen können, hat er es nicht getan, war wahrscheinlich mehr so ein Proof-of-Concept-Geschichte. Nichtsdestotrotz haben wir das als meldepflichtigen Vorfall eingestuft. Heißt also, man hat innerhalb von 72 Stunden muss man die Meldung ausfüllen. Die ist relativ aufwendig auszufüllen. Also das insbesondere, wenn man das ein bisschen ernst nimmt.
Da hat jede Behörde ihr Meldeformular, oder?
Ja, hier gibt es zumindest ein Meldeformular, wo man das online eintragen kann.
Ist das bei euch auch so, Alba?
Ja, ne? Bei uns gibt es auch ein Meldeformular, genau.
Genau, und da das dann eingetragen, war jetzt nichts, wo wir uns irgendwelcher Schuld bewusst sind, weil da kann man sich tatsächlich auch nicht gegen schützen. Wir haben es relativ schnell rausbekommen und dann blockiert und auch die betroffenen Accounts gesperrt und dann natürlich auch die Betroffenen benachrichtigt, schon weil sie einen neuen Account brauchen. Aber sowas trifft einen halt schnell. Ne? Und ich erlebe, wenn ich jetzt von meiner beratenden Position ausgehe, sehr viel bei Unternehmen, dass sie dann völlig überfordert sind damit. Also da habe ich schon erwachsene, erfahrene Geschäftsführer weinen sehen, weil sie so viel Angst vor hohen Bußgeldern hatten, dass sie da echt verzweifelt sind. Wie ist denn da deine Erfahrung? Ich weiß nicht, ob du das erzählen darfst, Alva. Diese Meldungen werden auch zum Anlass genommen, natürlich unter Umständen für Bußgelder, aber wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich, wenn ich ordentlich alles melde und nichts Schlimmes gemacht habe, ein Bußgeld bekomme?
Also sagen wir es mal so, wer nicht meldet und wir erfahren von der Datenpanne, der ist automatisch ziemlich schnell im Bußgeldverfahren drin, weil es eben, zumindest wenn klar ist, dass es eine Meldepflicht besteht. Also ich kann nur empfehlen, tatsächlich wirklich zu melden, weil die Chance, dass es rauskommt, ist eben auch ansonsten immer gegeben. Vor allen Dingen, wenn sich ein Betroffener beschwert, der entsprechend hätte geschützt werden können. Solche Fälle hatten wir auch schon. Und dann ist das natürlich schnell im Bußgeldverfahren drin. Es geht ja darum, dann weitere möglicherweise von solchen Angriffen oder was auch immer die Datenpanne war, Betroffene zu schützen. Ansonsten ist es so, es ist jetzt nicht so, dass wenn eine Datenpannenmeldung reinkommt, geht es nicht zur Bußgeldstelle. Also die Bußgeldstelle ist bei uns getrennt vom restlichen Haus sozusagen. Da besteht auch jetzt kein so reger Austausch, dass wir irgendwie jeden Fall mit der Bußgeldstelle besprechen. Sondern wir machen in diesem Fall die Beratung beziehungsweise die aufsichtsrechtliche Tätigkeit in der Stelle. Aber dass es da zu einem Bußgeld kommt, wenn man eine Datenpanne hat, das ist wirklich nur dann der Fall, wenn es wirklich um schwere Verstöße geht. Im BDSG gibt es eine Ausnahmenorm, die sogar Bußgelder untersagt, wenn man eine Datenpannenmeldung gemacht hat für die Datenpannenmeldung. Wir sind der Ansicht, dass dies europarechtswidrig ist. Die Details können die Juristen dazu erklären. Aber wir hatten jetzt noch nicht den Fall, dass wir das anwenden mussten. Meines Wissens nach bin ich jetzt nicht 100% sicher, aber meines Wissens nach mussten wir das bisher gar nicht anwenden. Sondern wir haben immer gesagt, danke, dass ihr gemeldet habt, aber eure Maßnahmen im Vorfeld waren nicht ausreichend. Oder ihr habt nicht die Betroffenen informiert. Oder ihr hattet Unternehmen, die ihr hättet informieren müssen, die eben wieder Folgeschäden haben. Und das habt ihr nicht sauber gemacht. Solche Sachen, in die Richtung geht es dann. Aber für die eigentliche Datenpanne in der Regel, also ist mir jetzt auswendig zumindest kein Fall bekannt, sondern es sind dann immer nur die näheren Umstände. Ich kann natürlich verstehen, dass ein Unternehmen nicht möchte, dass da irgendwie daraufhin irgendwelche Sachen passieren. Aber ich kann auch sagen, dass wir das tatsächlich in der Regel ordentlich bearbeiten, ohne dass da jetzt im Normalfall ein Bußgeldverfahren draus wird. Wie gesagt, wenn da große, schwerwiegende Mängel da waren, dann führt das dazu. Zum Beispiel das erste Bußgeld gegen ein Unternehmen in Deutschland, das ist ja allen bekannt, das Knuddels-Bußgeld. Das war so ein Fall. Ne? Mhm. Das gibt es ja auch dann, die Berichte bei euch zum Beispiel.
Gibt es irgendwie, kannst du das aus dem, kannst du das sagen, gibt es irgendwie eine Top 3 von den häufigsten Meldefällen? Ungefähr.
Emotet und Co. sind da, aber das Allerhäufigste ist tatsächlich Fehlversand. Ach, also BCC vergessen oder ähnliches. Oder der Arztbrief, der an falschen Patienten ging, das kommt auch viel zu häufig vor. Ja.
Per Mail oder per Post?
Beides wahrscheinlich. Sowohl als auch.
Okay.
Darf der das überhaupt per Mail verschicken? Eher nicht, oder?
Also das ist dann der nächste Punkt. Also bei Mail meine ich jetzt so Sachen wie BCC vergessen und so weiter, ne? Dass der Verteiler offen steht. Das kommt häufig vor bei Ärzten. Dann ist es meistens tatsächlich der Postversand und solche Sachen. Also das kommt vor. Wir hatten auch schon, das hat allerdings nicht der Verantwortliche gemeldet, sondern ein Käufer hat Festplatten auf dem Flohmarkt gekauft. Und da waren dann eben die Daten von einem Arzt drauf. Das ist auch nicht schön.
Nee, ist nicht schön.
Für alle Beteiligten, solche Sachen kommen auch vor. Also in der CT hattet ihr doch auch den Fall mit dem gekauften Datenträger von dem Amt und so weiter. Coburg, also solche Sachen müssen natürlich gemeldet werden, wenn dann der Verantwortliche davon Bescheid weiß.
Wenn ihr jetzt so einen Fall bearbeitet und jetzt steht es, wie Jörg gesagt hat, steht der Geschäftsführer weinend vor euch und sagt, was soll ich denn jetzt machen? Ich muss ja bin den Betrieb aufrechterhalten und ich muss jetzt ganz schnell das IT-System fixen, sodass mir das auf keinen Fall mehr passieren kann. Beratet ihr da auch oder verweist ihr dann, ja, dann geh mal zum Systemhaus deines Vertrauens und lass das mal ganz schnell fixen?
Soweit wir das können, kapazitätsmäßig und fachlich im jeweiligen Fall, beraten wir dann auch. Also das ist dann auch tatsächlich eine der Aufgaben, zu sagen, wir können auch Auflagen machen. Ja? Also wir können sagen, okay, danke für die Meldung und damit das in Zukunft nicht mehr passiert, müsst ihr aber was auch immer machen. Das ist in der Regel.
Das wird dann auch nochmal geprüft hinterher.
Das kann dann auch nochmal geprüft werden oder wird auch dann sicherlich auch hin und wieder mal geprüft. Es ist in der Regel so, dass die Verantwortlichen dann immer für jeden Hinweis auch dankbar sind. Also in der Regel haben wir eine gute Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen. Wir hatten tatsächlich mal eine Datenpannenmeldung, da kam jemand persönlich vorbei, weil alle Systeme ausgefallen waren nach einem Erpressungstrojaner-Angriff und eben der Sitz desjenigen, des Verantwortlichen halt um die Ecke war. Und bei uns war schon, das war Freitagnachmittag, da war die
Sektionszentrale schon wieder besetzt.
wobei, zugeschlagen hatte das Ding schon am Vortag, aber ja, also es gibt da natürlich alle denkbaren Varianten. Also wir versuchen dann auch die Verantwortlichen entsprechend zu beraten, welche Schritte sie machen, soweit das natürlich auch kapazitätsmäßig geht. Wir können natürlich jetzt hier nicht im großen Stil sehr persönliche Fälle Beratung machen. Deswegen zum Beispiel gehe ich davon aus, dass wir auch demnächst auf die CT-Artikel und das Heftchen von der aktuellen Ausgabe verweisen werden, weil da eben sehr viele Informationen drinstehen und auch sehr viele Sachen, die man unbedingt machen sollte, beachten sollte.
Habt ihr denn eigentlich eine Wochenendbereitschaft für solche Zwecke? Nö, ne?
Nee, haben wir nicht. Ja. Tatsächlich gibt es ein paar Leute, die erreichbar sind. Ja, also wenn irgendwas ist, dann weiß irgendein Vorgesetzter oder zumindest der Chef, wer erreichbar ist. Aber wir haben jetzt keine rund um die Uhr Bereitschaft.
Also angesichts dessen, was Jörg mir immer erzählt aus seiner beratenden Praxis und was ich auch selber teilweise von Unternehmen höre, ist es ja so, dass im Moment wirklich eine große Furcht und auch ein großes Misstrauen und teilweise auch wirklich so eine, sind viele böse Meinungen, sagen wir mal, unterwegs bezüglich gerade der deutschen Datenschutzbehörden. Ne? Also gerade wenn man es im internationalen Vergleich sieht, es herrscht halt vor, glaube ich, so ein bisschen der Gedanke, Facebook sitzt in Irland,
alles.
Microsoft sitzt in Irland, die dürfen alles, da passiert gar nichts, aber wir kleinen Mittelständler oder kleinen Unternehmen in Deutschland, wir sind zu hart dran. Jetzt brecht doch mal noch mal kurz zum Abschluss eine Lanze für die deutschen Datenschutzbehörden und sagt doch mal, ihr seid dein Freund und Helfer, lieber Unternehmer, nämlich nicht die bösen bußgeldgierigen Schlunde in den Behördenkammern.
Also tatsächlich ist unsere Haupttätigkeit immer noch die Beratung, soweit das uns ressourcenmäßig möglich ist. Wir wollen auch nicht die hiesigen kleinen Unternehmen irgendwie verknechten oder irgendwie schädigen oder ähnliches. Das Verfahren ist auch, alle Verfahren, die laufen, beachten auch immer die Größe des jeweiligen Unternehmens und die Sensibilität der Daten spielt natürlich auch eine wichtige Rolle. Also es ist jetzt nicht so, dass wir da irgendwie primär uns irgendwelche Kleinen raussuchen. Auch tatsächlich, wenn wir Fälle machen und uns einzelne Beispiele raussuchen, versuchen wir relevante große Unternehmen entsprechend rauszugreifen, weil es natürlich irgendwie sinnlos ist, den kleinen Krauter um die Ecke mit irgendwelchen Sachen zu behelligen. Aber natürlich kann man sich als kleines Unternehmen jetzt nicht sagen, ich mache jetzt irgendwelche Schweinereien, weil mich trifft's ja eh nicht. Also das kann natürlich trotzdem passieren. Wir sind da wiederum auch häufig beschwerdegetrieben. Das heißt, wenn sich ein Betroffener beschwert, dann müssen wir tätig werden. Und im anderen Bereich können wir tätig werden, so wie das unser Ermessen ist. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Und ja, die großen internationalen Unternehmen, die ihren Sitz in den Ländern haben, wo sie hoffen, dass da möglichst wenig passiert, das ist gegeben. Aber da kann man auch den Betroffenen raten, ihr selber könnt vorgehen. Ihr selber könnt klagen, ihr selber könnt Schadensersatzforderungen stellen. Also es sind nicht nur die Aufsichtsbehörden, die etwas tun müssen, sondern es ist auch jeder Betroffene selbst mit dann gefragt, für seine Privatsphäre, für den Schutz seiner Daten zu sorgen. Also wir können das auch nicht leisten, ne? Also die Personaldecke in den Aufsichtsbehörden ist nicht so groß, dass wir jetzt hier flächendeckend im großen Stil vorgehen können. Aber es gibt immer wieder Schwerpunkte. Zum Beispiel hatten die Kollegen letztes Jahr Bäckereien auf Videoüberwachung geprüft und sind in zufällig ausgewählte Bäckereien in verschiedenen Städten und Orten gegangen und haben sich angeschaut, gibt es da Videoüberwachung?
Ja, das trifft ja dann wieder die ganz Kleinen, das ist ja auch.
Das trifft dann wieder auch die ganz Kleinen, wobei das dann in der Regel, wenn die kooperativ sind, das ist der wichtige Punkt. Ja, ich kann jedem nur empfehlen, kooperativ zu sein, dann geht sowas auch nicht an die Bußgeldstelle. Sondern gibt es eine Anweisung, das zu unterlassen, aber eben in der Regel meines Wissens nach kein Bußgeld, wobei es auch schon Bußgelder für Videoüberwachung gab, aber das kommt halt immer auf den Einzelfall drauf an, wenn jemand jetzt irgendwelche Schweinereien macht, dann geht es natürlich auch mit dem Bußgeld weiter, das ist klar.
Gut, in diesem Sinne halten wir uns alle an Albers Worte. Wenn ihr Schweinereien macht, dann meldet sie von euch aus. So kann ich das doch
kurz zusammenfassen. Wenn ihr Schweinereien macht, lasst es sein.
Also, da habe ich dich missverstanden. Gut. Alles klar, Alba. Wir sind schon wieder am Ende, weil wir schon fast eine Stunde auf Sendung sind. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du heute dabei warst. Gerne immer wieder, wenn wir einen aktuellen Fall haben.
No? Natürlich, klar.
Schöne Grüße an den Vorgesetzten.
Ja, genau. Grüß ihn mal schön. Und wenn
er
Lust hat, mal in den Podcast zu kommen, dann es hindert ihn nichts daran von uns aus. No?
Richtig aus, bestimmt.
Also. Und dir vielen Dank.
Danke für die Zeit. Die
Einladung. Alles klar.
Okay, dann viele Grüße nach Stuttgart. Jörg, uns bleibt nur noch zu sagen: Tschüss, schützt eure Daten.
Schützt eure Daten
und bis in zwei Wochen.
Tag.
Ciao.
Tschüss.